Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Endlose Weiten, ursprüngliche Völker, exotische Tierarten. Solche Bilder entstehen meistens im Kopf, wenn man an Amazonien denkt. Und in der Tat, der Regenwald hier ist ein Lebensraum der Superlative, ein komplexes Ökosystem, das Auswirkungen auf den ganzen Planeten hat. Und auch weil der Verlust dieses Waldes dramatische Konsequenzen für das Weltklima hätte, wird auf Konferenzen und in Parlamenten immer wieder auch seine Rettung beschworen. Doch hier passiert viel zu wenig. Die Zerstörung hält an. In der ganzen Region zum Beispiel toben gerade Waldbrände, in diesem Jahr besonders heftig, weil Amazonien auch unter einer Jahrhundertdürre ächzt. Es gibt aber Menschen, die sich der Zerstörung entgegenstellen. Ganz im Norden Brasiliens kämpfen indigene Feuerwehrbrigaden gegen die Flammen mit neuester Technik und jahrhundertealtem Wissen. Niklas Franzen war mit ihnen unterwegs.
Mit schnellen Schritten läuft Awailen Moraes Peño zu einem Jeep. Er überprüft die Ladung im Heck des Fahrzeugs. Ein quadratischer Wassertank und eine Schlauchtrommel stehen da. Peño trägt Uniform, knallgelbe Jacke, grüne Hose, schwarze Lederstiefel.
Wir haben gerade die Nachricht erhalten, 8 Kilometer von hier ist ein Feuer ausgebrochen. Es dauert etwa 10 Minuten dorthin. Wir werden uns das Feuer ansehen und entscheiden, ob wir eingreifen.
Peño öffnet die Autotür, setzt sich hinter das Steuer. Er steckt den Schlüssel in das Zündschloss und schaut mich an. Ich solle besser den Gurt anlegen, sagt er. Dann startet er den Motor. Es geht los. Weitere Jeeps setzen sich in Bewegung. Im Konvoi fahren wir los. Konzentriert blickt Peño nach vorne. Er wirkt angespannt. Auf der Rückbank sitzen 2 Männer. Auch sie tragen Uniformen und mit Ruß verschmierte Sturmhauben. Die 3 Männer sind Feuerwehrleute in Roraima. Das ist der nördlichste Bundesstaat Brasiliens. Roraima liegt in Amazonien, an der Grenze zu Venezuela. Es ist einer der abgelegensten Winkel der Erde. Hier verläuft eine Frontlinie im Kampf gegen den Klimawandel. Wir rasen über eine Schotterpiste querfeldein. Es ruckelt und schüttelt auf und ab. Peño reißt das Steuer von einer zur anderen Seite. Ich bin froh, angeschnallt zu sein. Hinter der Scheibe ziehen mannshohe Termitenhügel vorbei. Ockerfarbener Staub vernebelt die Frontscheibe. Die Region hat nur wenig mit dem Klischee von Amazonien zu tun. Statt dichtem Regenwald düsen wir über eine Graslandschaft. Am Horizont lässt sich eine Bergkette erahnen. Lavrado heißt dieses Ökosystem, was sich am ehesten mit einer Savanne vergleichen lässt. Es ist einzigartig in Brasilien. Auch das Klima unterscheidet sich vom Rest Amazoniens. Woanders schüttet es Ende Januar wie aus Eimern. Hier ist es staubtrocken. In diesem Jahr ist es besonders heiß, sagt der Feuerwehrmann Peño.
Jeden Tag und zu jeder Uhrzeit brennt es. Wegen der Trockenheit gibt es viele Einsätze in unserer Gemeinde.
Amazonien ächzt unter der extremsten Dürre seit 120 Jahren. Laut ExpertInnen hängt das mit dem Klimawandel zusammen. Aber auch mit den Auswirkungen des El Niño, veränderten Meeresströmungen im Pazifik, die alle paar Jahre für Wetterumschwünge auf dem Kontinent sorgen. In manchen Regionen Südamerikas kommt es zu Starkregen, in anderen zu Dürren. In Roraima ist die Lage besonders kritisch. Seit Beginn der Aufzeichnungen hat es hier noch nie so viel gebrannt. Das zeigen die Daten der Weltraumbehörde INPE. Die Bundesregierung rief den Notstand für viele Gemeinden aus.
Schau dort drüben, dort ist das Feuer.
Awailen Peño zeigt auf ein kleines Waldstück. Dort stehen überwiegend Buriti-Palmen. Von den Baumkronen zieht Rauch nach oben. Die Jeeps bremsen scharf. Dann läuft alles so ab, wie die Feuerwehrleute es in der Ausbildung gelernt haben. Peño und seine Kollegen laden aus, schütten Benzin in die Tanks von Kettensägen und Staubbläsern, legen ihre Ausrüstung an. Sie tragen Helme, Sturmhauben und Schutzbrillen. Ein bisschen sehen sie aus wie Astronauten. Dann marschieren wir los in den Wald. Es ist brütend heiß. Die Sonne knallt unbarmherzig herab. Die Feuerwehrleute schwingen ihre Macheten, schlagen den Weg frei. Der Rauch wird stärker. Es riecht verbrannt. Im Unterholz knackt es. Es kommen mehrere Bäume in Sicht. Sie brennen lichterloh. Fenjo und seine Kollegen schnallen sich Staubbläser um. Sie pusten das Feuer in eine Richtung. So wollen sie verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Mit Kettensägen zerlegen sie die Baumstämme. Sie schleudern die Äste in die Flammen. Ein kleiner Mann steht am Rand des Feuers und beobachtet jeden Schritt genau. Die gelbe Uniform sitzt wie angegossen. Er strahlt eine natürliche Autorität aus. Der Mann heißt Humerito de Sousa Lima. Er ist 36, sieht aber älter aus. Seit einem Jahr ist er der Chef der Brigade. Was diese Feuerwehr besonders macht, sie besteht ausschließlich aus Indigenen. Ihr Gebiet heißt Serra da Mossa, Gebirge des Mädchens. Es ist ein geschütztes Territorium, rund eine Stunde von der Landeshauptstadt Boa Vista entfernt. Lima runzelt die Stirn, zeigt ins Dickicht.
Dort verläuft die Grenze des indigenen Landes. Das Feuer kam von der anderen Seite, von der Farm.
Lima meint damit die Ländereien der Fazendeiros. Es ist privates Land im Besitz von Großgrundbesitzern. Besonders häufig pflanzen sie Soja auf solchen Flächen an. Die kleine Bohne verspricht große Gewinne. 2023 exportierte Brasilien 100 Millionen Tonnen Soja ins Ausland. Ein Rekordjahr, wieder einmal. Ein Teil davon landet als Kraftfutter in den Mägen europäischer Schweine und Rinder.
Die Serra da Mossa ist von Farmland umzingelt. Das ist eine große Herausforderung für uns.
Um Platz für Ackerflächen und Viehweiden zu machen, werden Feuer gelegt. Die Brandrodungen erfolgen meist auf privatem Land. Von dort ziehen die Feuer weiter in indigene Territorien, Staatswälder und Naturschutzgebiete. Berechnungen zeigen, bis 2050 könnte mehr als die Hälfte des Waldes verschwunden sein. Eine Katastrophe für das weltweite Klima.
Noch vor 4-5 Jahren gab es hier kaum industrielle Landwirtschaft.
Humerito Lima verzieht das Gesicht, als er über das Jahr 2018 spricht. In diesem Jahr feierte der rechtsradikale Jair Bolsonaro seinen Wahlsieg. Als Präsident legte er umgehend die Axt in Amazonien an. Er ließ Umweltauflagen lockern, stoppte die Überwachung illegaler Aktivitäten. Tausende Glücksritter zog es in die Region. Ein Stück Land, das schnelle Geld, das war die Hoffnung vieler. An allen Ecken und Enden der Region kam es zu Konflikten und es brannte so häufig wie nie zuvor.
Es hat große Rückschritte gegeben, gerade beim Umweltschutz. Seine Amtszeit hat großen Schaden angerichtet. Die Indigene sind auf der Strecke geblieben.
Mit Luis Inácio Lula da Silva regiert mittlerweile ein Mann, der sich den Umweltschutz auf die Fahnen schreibt. Innerhalb einiger Monate ging die Abholzung tatsächlich stark zurück. Aber Lula ist für seinen Pragmatismus bekannt. Auch er sucht die Nähe zur Agrarindustrie. Der Kahlschlag Amazoniens bleibt ein großes Geschäft und der Landwirtschaftssektor hat weiterhin viel Einfluss. An diesem Tag gelingt es, das Feuer einzukreisen. Von der Ladefläche eines Jeeps wird ein Schlauch weitergereicht. Der Motor der Wasserpumpe rattert. Im Tank befinden sich 1000 Liter Wasser. Als der Strahl auf die Flammen trifft, dampft und zischt es. Dass sie einmal so professionell arbeiten würden, hätte sich Lima noch vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Er erinnert sich gut daran, wie die Mitarbeiter der Umweltbehörde IBAMA in sein Dorf kamen. Es gebe ein neues Projekt, erzählen sie damals, Previ Fogo. Jeder könne sich bewerben, was aber niemand aus Limas Gemeinde tat.
Wir Indigene sind nicht an Hierarchien gewöhnt. Wir sind es nicht gewöhnt, Befehle wie in einer Kaserne zu bekommen.
Die Wapishana, Limas Volk, gelten als zurückhaltend. Die Skepsis gegenüber Fremden hängt mit der brutalen Geschichte zusammen. Aber auch mit vielen nicht eingehaltenen Versprechen. Krankheiten, Gewalt, Alkohol. Damit bringen viele Indigene die Weißen in Verbindung. Warum sollte es dieses Mal anders sein, dachten sie sich damals. Doch dann brannte es immer häufiger. Lima verschickte seine Bewerbung und er bekam den Job. Andere folgten ihm. Irgendwann stand eine Brigade. Das war vor 9 Jahren.
Mit der Zeit haben wir uns an die Ordnung gewöhnt, auch an die Hierarchien. Und wir sehen die Ergebnisse.
In der Serra da Mossa gibt es inzwischen 4 Einheiten, insgesamt 33 Feuerwehrleute. Sie arbeiten im Schichtsystem rund um die Uhr. Nach rund 2 Stunden gibt das Feuer allmählich seinen Kampf auf. Sie rollen den Schlauch ein und schleppen die Gerätschaften zurück zu den Fahrzeugen. Es geht zurück zur Wache. Wir fahren durch das indigene Territorium Serra da Mossa. Es geht vorbei an Lehmhütten mit Strohdächern, Palmenhainen und verwaisten Dorfplätzen. Am Rande eines kleinen Waldstücks liegt die Wache. Dort angekommen, lassen sich Feuerwehrleute erschöpft auf Holzbänke fallen, wischen sich den Schweiß von der Stirn. Nach einer kurzen Pause ruft Lima die Brigade zusammen. Wir stellen uns in einen Kreis, dann wird ein Gebet gesprochen. Sie danken Gott für den erfolgreichen Einsatz und das Essen auf dem Tisch. Einige Feuerwehrleute kneifen ihre Augen zusammen, beten inbrünstig. Nach dem Mittagessen führt mich Lima durch die kleine Wache.
Das ist mein Büro, das Büro des Chefs. Ich arbeite hier, aber wir lagern dort hinten auch ein paar Sachen.
In einer Ecke stapeln sich moosgrüne Rucksäcke, Schlafsäcke und Matten. Auf einem Schreibtisch steht ein Computer.
Ich musste erst lernen, damit umzugehen. Es war sehr schwer. Aber wenn wir die Technologie mit unserem Wissen kombinieren, es hat sich echt viel getan.
In der Serra da Mossa setzen sie auf moderne Technologie. Sie analysieren Brände mit Satellitenbildern. Mit Smartphones halten sie Kontakt nach außen. Manchmal nutzen sie auch Löschflugzeuge, aber sie haben sich auch uralte indigene Praktiken angeeignet.
Wir nutzen auch das traditionelle Wissen der indigenen Völker. Für lange Zeit war es in Vergessenheit geraten. Aber nun nutzen wir wieder die Technik der kontrollierten Brände. Es funktioniert gut.
Schon vor dem Überfall der Europäer haben Indigene systematisch Feuer gelegt. Am Anfang der Regenzeit brannten sie bestimmte Bereiche kontrolliert ab. Sie zogen Brandlinien rund um ihre Dörfer und Felder. Auf diese Weise verhinderten sie, dass die Feuer in der Trockenzeit außer Kontrolle gerieten. Bereits Limas Großeltern machten das so. Unkontrollierte Brände, so wie heute, habe es früher nicht gegeben.
Sie wussten, wann sie Feuer legen mussten. Sie wussten, wo sie Feuer legen mussten.
Lima koordiniert seit vielen Jahren die sogenannten Manejos, die kontrollierten Feuer. Zwar brennt es in diesem Jahr auch in der Serra da Mossa viel, aber es sei nicht so schlimm wie anderswo, meint Lima. Am Nachmittag steht die Sonne tiefer, die Hitze ist trotzdem noch brutal. Plötzlich kommt Unruhe auf der Wache auf. Sie haben eine Nachricht bekommen per WhatsApp. Awailen Penyo sagt:
Ein weiteres Feuer. Wir schauen es uns an. Es ist ganz in der Nähe von dem Ort, an dem wir vorhin waren.
Die Feuerwehrleute legen ihre Uniformen an. Der nächste Einsatz ruft. Die indigene Feuerwehr wird vom brasilianischen Staat finanziert. Genau gesagt vom Umweltministerium. Previ Fogu heißt das Programm, über das die Feuerwehrleute meist für 6 Monate angestellt werden. Sie arbeiten in der kritischen Phase, das heißt in der Trockenzeit. Sie bekommen eine Ausbildung und für ein halbes Jahr Lohn. In Roraima wird das Programm unter anderem von Davi Menezes koordiniert. Er ist viel in dem dünn besiedelten Bundesstaat unterwegs. Einen großen Teil seiner Arbeitszeit verbringt er hinter dem Steuer.
99% unserer Feuerwehrleute sind Indigene. Die, die es nicht sind, sind mit Indigenen verheiratet oder haben Familie in den Gebieten.
Menezes ist 34. Er ist ein kleiner Mann mit einer geduldigen, in sich ruhenden Art. Wie so viele BewohnerInnen Roraimas zog seine Familie aus dem armen Nordosten nach Roraima. Seit 2013 arbeitet Menezes bei der Umweltbehörde IBAMA.
Als ich das erste Mal eine indigene Gemeinde betrat, reagierten sie abweisend. Was will der denn hier? Man muss ihnen zeigen, dass man helfen will, dass man ein Partner ist.
Menezes stellte seine Arbeit vor und er gewann das Vertrauen der Tushawas, der Gemeindevertreter. In der indigenen Sprache bedeutet Tushawas der, der entscheidet. Die Tushawas lösen Konflikte, halten Kontakt nach außen. Heute ist Menezes auch so etwas wie ein Vermittler. Zwischen dem brasilianischen Staat und den Indigenen. Und oft auch zwischen zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Den Ansatz seiner Behörde erklärt er so.
Wir versuchen, die Ziele der Gemeinden in den Fokus zu stellen. Wir fragen, was sie wollen. Wir können nicht ankommen und ihnen etwas aufdrängen. Wir müssen zusammenarbeiten.
Die Arbeit mit den Indigenen hat ihn auch persönlich geprägt, erzählt er. Er habe gelernt, gemeinschaftlicher zu denken, sich zu öffnen.
Heute kann ich sagen, dass ich Freunde fürs Leben gefunden habe.
Indigene werden als Hüter des Waldes bezeichnet, denn sie leben meist im Einklang mit der Natur, halten Unternehmen aus ihren Gebieten, setzen auf Nachhaltigkeit. Das macht sie zu einem wichtigen Partner für die Umweltbehörde. Allerdings sind nur etwas mehr als 11% des brasilianischen Territoriums geschützte indigene Gebiete. Immer mehr Land befindet sich in privatem Besitz und dort brennt es besonders häufig. Hinter dem Fenster ziehen die endlosen Weiten Roraimas vorbei. Überall brennt und qualmt es. Verkohlte Felder strecken sich kilometerlang durch die Landschaft. Eine apokalyptische Szenerie.
In Gebieten wie hier sind Brände wahrscheinlicher als im Regenwald. Aber bei extremer Hitze brennt es auch an den Rändern des Waldes. Dort hat sich die Vegetation bereits verändert. Schleichend tötet das Feuer den Regenwald.
Für Menezes Arbeit ist der enge Kontakt mit den Brigaden wichtig. Deshalb besucht er regelmäßig ihre Territorien. An diesem Tag fahren wir in das indigene Territorium Raposa Serra do Sol. Es ist 1,6 Millionen Hektar groß, rund 200 Kilometer von Limas Heimat entfernt, in Richtung venezolanischer Grenze. Es liegt in einem Tal und ist von einer bergigen Landschaft umgeben. Wildpferde grasen am Straßenrand. Die Feuerwehrwache liegt im Dorf Raposa. Hier leben rund 1000 EinwohnerInnen. Es gibt zwei Kirchen, kleine Geschäfte, ein Gemeindezentrum. Menezes hält seinen Wagen vor der Wache. Wir steigen aus. Unter einem Baum haben sich mehrere Feuerwehrleute versammelt. Sie begrüßen uns herzlich. Nur selten bekommen sie Besuch. Hühner gackern umher. Auf einem Grill dampfen Fische. An die Wand der Wache hat jemand das Logo von Previ Fogo gemalt. Es zeigt einen freundlich dreinschauenden Ameisenbär in Feuerwehruniform, den Daumen nach oben gereckt. Menezes setzt sich mit einigen Feuerwehrleuten unter einen Baum. Solche Treffen sind wichtig. Dort besprechen sie, wie liefen die letzten Einsätze? Wo brennt es besonders häufig? Was fehlt den Einheiten? Manchmal kommen Brigaden auch in anderen Gebieten zum Einsatz, dort, wo es besonders viel brennt. Menezes koordiniert die Einsätze im ganzen Bundesstaat. Er muss den Überblick behalten. An einem Tisch sitzt auch Rogério de Sousa. Er ist 28, schlank gebaut, hat eine jugendliche Art. Er gehört zum Volk der Makushi und ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Heute hat seine Schicht begonnen. Das heißt, Er wird nun 7 Tage am Stück arbeiten. Danach hat er 7 Tage Pause. Da es schon dunkel wird, bricht er schon kurz nach unserer Ankunft auf. Während einige Feuerwehrleute in der Wache schlafen, übernachtet Sousa bei sich zu Hause im Dorf, ganz in der Nähe.
Hallo, Chef.
Er verabschiedet sich von seinem Chef, dann marschiert er los. Sousa trägt seine Uniform, hat einen Rucksack geschultert. Es geht eine dunkle Schotterstraße entlang. Ein paar Autos fahren vorbei.
Wir sind hier auf der Bundesstraße 436. Heute ist alles ruhig geblieben, aber wir waren in Bereitschaft.
Sousa biegt von der Hauptstraße ab. Hier stehen kleine Hütten. Einige haben Strohdächer. Es ist dunkel, aber unsere Taschenlampen spenden Licht. Hunde bellen, aus einigen Hütten läuft Musik. Am Ende eines Weges steht Sousas Haus. Es ist aus Beton, darauf ist er stolz. Sousa schließt die Tür auf und zieht die Uniform aus. Er wäscht sich die Hände, kramt in seinem Rucksack.
Ich bin froh, gesund nach Hause gekommen zu sein. Heute ist alles ruhig gewesen. Ich bereite mich jetzt noch ein bisschen auf morgen vor und räume meine Sachen für den nächsten Einsatz zusammen.
Manchmal gibt es auch abends noch Einsätze, heute jedoch nicht. Heute kann Sousa schlafen. Er will für morgen fit sein, deshalb verabschiedet er sich bald. Keine 15 Gehminuten entfernt, im Herzen des Dorfes, lebt seine Großmutter, Margareci Hapusa de Sousa. Sie ist 60, trägt ein Blumenkleid, die langen schwarzen Haare hat sie zurückgebunden. Sie sitzt auf einem Hocker unter einem alten, riesigen Baum. Sousa gehört zu den Anciens, das sind die Dorfältesten. In den Gemeinden haben sie eine besondere Stellung. Sie geben Rat, sind spirituelle Anführer. Und sie berichten von den besseren Zeiten.
Mein Opa hat mir erzählt, wie er früher fischen ging. Die Flüsse waren voll mit Fischen. Er jagte Rehe, er jagte Capivaras, er jagte Kaimane. So war es früher. Das hat sich für uns ausgezahlt. Jetzt müssen wir weit laufen, um fischen zu gehen.
Sousa sitzt an einem Holztisch. Darauf stehen Tontöpfe, Vasen und Teller. Die Makushi sind bekannt für ihr Kunsthandwerk. Ab und zu verkauft Sousa etwas im Gemeindezentrum.
Das Klima hat sich stark verändert. In den Flüssen gibt es kein Wasser mehr. Früher waren die Seen voll, die Flüsse waren voll. Wir hatten einen Winter, aber nicht mehr heute. Es hat sich sehr viel verändert.
Die Brände drohen, das ganze komplexe Ökosystem der Region durcheinander zu bringen. Die meisten Tiere sind an die Feuer nicht angepasst. Sie verenden in den Flammen oder ziehen in andere Gebiete. Einige Arten drohen auszusterben.
Auch die Pflanzen sind betroffen. Sie halten die Hitze nicht aus. Wir pflanzen Chili an, aber der Boden erhitzt sich und die Pflanzen sterben.
Für die Feuer hat sie eine sehr einfache Erklärung.
Zur Zeit von Noah starben die Menschen durch das Wasser, heute sterben wir durch das Feuer. Das Wort Gottes erfüllt sich. In der Bibel steht, dass das passieren würde.
Die Feuer eine Strafe Gottes? Für die meisten WissenschaftlerInnen hängen die eher mit den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zusammen. Laut der World Weather Attribution hat der Klimawandel die aktuelle Hitzewelle um mindestens 100 Mal wahrscheinlich gemacht. Im Februar regnete es in Oraima nur 21% der erwarteten Regenmenge. Zurück auf der Wache. Die Feuerwehrleute haben es sich in Hängematten bequem gemacht. Einige spielen mit dem Handy, andere unterhalten sich über Fußball. Es ist eine sternenklare Nacht. Der Himmel bietet ein spektakuläres Schauspiel. Der nächste Tag beginnt gegen 5 Uhr morgens, kurz nach der Dämmerung. Ein Feuerwehrmann bereitet Frühstück vor, ein anderer studiert GPS-Daten auf dem Handy. Ugerio de Sousa kommt angeschlendert. Er begrüßt die Kollegen. Dann geht es in einen kleinen dunklen Lagerraum. Dort schleift er eine Machete.
Wir benutzen Macheten, um den Weg freizuschlagen. In den Wäldern gibt es viele Lianen und Äste.
Dann ruft der Chef seine Einheit zusammen. Sie sammeln sich im Schatten eines Baumes, stellen sich in zwei Reihen auf. Den Blick nach vorne gerichtet, stramm gestanden. Das Ganze hat etwas Militärisches. Der Reihe nach zählen sie durch. Auch Meneses von der Umweltbehörde Ibama ist dabei. Er will den heutigen Einsatz begleiten. Die Feuerwehrleute teilen sich auf zwei Autos auf. Ugerio de Sousa setzt sich hinter das Steuer eines Fahrzeuges.
Wir fahren zu einem Feuer in der Serra do Tucumã, um einen Brand zu kontrollieren, der dort seit vorgestern wütet. Er liegt an einem schwer zugänglichen Ort zwischen großen Felsen. Wir werden es überprüfen und schauen, ob wir eingreifen.
Nach 40 Minuten Fahrt kommt ein bewachsener Hang in Sicht. Rauch zieht herauf. Sousa legt seine Uniform an.
Wir benutzen Beinschoner, um uns vor Schlangenbissen zu schützen. Handschuhe, damit die Hände nicht in Dornen, Kakteen oder die Glut geraten. Und die Schutzbrille, um die Augen zu schonen.
Dann marschieren wir los. Es geht in ein Waldstück. Sousa schwingt seine Machete, schlägt den Weg frei. Obwohl wir im Schatten laufen, ist es brütend heiß. Nach rund einem Kilometer wird der Weg immer steiler. Wir müssen klettern, Steine lösen sich unter unseren Füßen. Eine kurze Besprechung. Dann entscheiden Sousa und seine Kollegen, dass es heute nicht weitergeht. Das Feuer ist zu weit weg. Der Aufstieg wäre zu gefährlich.
Wir kehren zurück zur Wache.
An diesem Tag wird es keinen Einsatz mehr geben. Das Feuer brennt weiter. Ein paar Tage später fahre ich wieder mit Davi Meneses, dem Mitarbeiter der Umweltbehörde Ibama, raus. Wir lassen die Landeshauptstadt Boa Vista hinter uns. Nach rund 2 Stunden Fahrt biegen wir von der Bundesstraße 174 ab. Die Vegetation wird dichter. Man merkt, wir nähern uns dem Regenwald.
Hier ist ein strategischer Punkt. Es ist sehr wichtig, dass wir die Feuer kontrollieren, bevor sie in den Wald eindringen.
Wir bleiben vor einem schweren Holztor stehen. In roten Lettern steht darauf: geschütztes Gebiet. Hier beginnt das Territorium der Yanomami, einem der bekanntesten indigenen Völker Brasiliens.
Das ist eine der größten Ökozonen, wenn nicht sogar das größte Biom Roraimas. Der Wald ist dicht und hier leben unterschiedliche indigene Völker, abgesehen von den vielen Tieren. Wenn es jetzt hier jedes Jahr brennt, wird es das alles bald nicht mehr geben.
Das Gebiet der Yanomami ist doppelt so groß wie die Schweiz. Auf Luftaufnahmen gleicht es einem dunkelgrünen Fleck. Meterhohe Bäume erstrecken sich zum Horizont. Amazonien wie im Reisekatalog. Die Luft ist stickig. Aus jeder Pore tropft der Schweiß. Brüllaffen rufen ihre Liebesbekundung von Baum zu Baum. Der Sound des Regenwaldes. Josias Manuel da Silva marschiert einen kahlen Hügel herauf. Neben ihm laufen Davi Meneses und einige Feuerwehrleute. Sie sind heute hier, um das Gelände zu begutachten. Schon bald soll hier eine Wache der indigenen Feuerwehr stehen. Es wird die erste im Land der Yanomami sein. 15 Feuerwehrleute sind bereits angestellt. Die meisten kommen von außerhalb. Vor ein paar Wochen fand ein Training statt. Silva zeigt auf den Hang.
Ich glaube, das ist ein guter Ort für eine Feuerwehrwache. In der Nähe vom Fluss und vom Eingang. Bei Bränden können wir schnell Bescheid geben. Die Umweltbehörde hat den Ort gut ausgewählt.
Silva ist 34. Er ist stämmig gebaut, hat ein Skorpion-Tattoo auf der linken Hand. Er gehört zum Volk der Waiwai. Die leben eigentlich weiter im Süden. Aber Silver ist hier, weil er bei der Funai arbeitet. Das ist die staatliche Indigenenbehörde. Sie kümmert sich um die Rechte der indigenen Bevölkerung und sie erteilt Zutritt in indigene Gebiete. Wer in das Land der Yanomami will, kommt an Silver nicht vorbei. Die Brände machen Silver große Sorgen. Immer öfter greifen Feuer von privatem Land über. In der Region haben sich viele Farmer breit gemacht, aber auch einige Indigene bereiten Probleme.
Oft sind es Indigene, die Feuer legen. Sie kennen die Gesetze nicht, legen Feuer und setzen den ganzen Wald in Brand. Deshalb ist es wichtig, dass eine Brigade hier hinkommt. Das wird helfen.
Mit dem Auto geht es weiter. Silva will noch etwas zeigen. Am Rand der roten Schotterstraße stehen kleine Baracken. Dort lebt eine indigene Familie. Die Älteren räkeln sich in Hängematten. Die Kinder gucken neugierig zu unserem Wagen. Man merkt, dass hier nur selten jemand vorbeikommt. Um weiterzufahren, will Silva die Familie um Erlaubnis fragen. Er steigt aus, geht auf die kleine Siedlung zu. Nach einigen Minuten kommt er zurück.
Ich habe ihnen gesagt, dass ich dich begleite. Ich habe gesagt, dass der weiße Mann sehen will, wo die Feuerwehr arbeiten wird.
Am Rand eines Feldweges zeigt Silva in das hüfthohe Gras.
Die Indigenen erzählen, dass ein Dorfbewohner hier von einem Jaguar gefressen wurde. Es gibt viele Jaguare in der Gegend. Nach 6 Uhr abends laufen wir hier nicht mehr lang.
Plötzlich bremsen wir. Ein Baum liegt quer auf der Straße. Er versperrt den Weg. Es geht zu Fuß weiter. Ein kurzer Marsch führt zu einem Flussufer. Silva zeigt auf die andere Seite des Flusses.
Schau mal dort. Ein Capybara.
Wie bestellt hoppelt ein Capybara vorbei. Die südamerikanischen Wasserschweine sehen aus wie überdimensionierte Meerschweinchen. Ihr Fleisch gilt den Indigenen als Delikatesse. Von der Wasseroberfläche glotzen riesige Fische hervor. Ein Papageienpärchen zieht kreischend vorbei.
Hier lief noch vor einiger Zeit eine Straße entlang. Es war Farmland. Die Tiere haben sich entfernt, auch wegen der Feuer. Die Großgrundbesitzer holzen nicht nur ab, sie legen auch Feuer.
Es habe viele Probleme gegeben, sagt Silva, doch es gab Proteste. Einige prominente Indigene schalteten sich in den Konflikt ein. Mit Erfolg. Das Schutzgebiet wurde ausgeweitet, die Farm musste weg. Silva ist froh darüber.
Die Tiere kommen zurück. Die Natur erholt sich von den Bränden.
Es war ein kleiner Sieg, immerhin. Doch angesichts des Ausmaßes der Katastrophe wirkt die Arbeit der Brigaden oft wie der buchstäbliche Tropfen auf den heißen Stein. Um die Feuer effektiv zu bekämpfen, müsste auch die Landfrage gestellt werden. Doch danach sieht es gerade nicht aus. Zumindest geht in Huraima bald die Regenzeit los. Eine kurze Verschnaufpause, mehr nicht. Denn schon bald müssen sie sich hier auf die nächste Feuersaison vorbereiten.
Fast immer im Einsatz, die indigenen Feuerwehrbrigaden in Amazonien. Niklas Franzen war mit ihnen unterwegs. In der nächsten Folge geht's hier in der Reportage dann passend zu Ostern um Deutschlands Kaninchenzüchter. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich bin Katja Wiegalke. Tschüss und machen Sie's gut.